Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 4. April. Heute geht's bei uns ums Aufbegehren und ums Einknicken.
Ja, das Parlament ist eingeknickt vor einem massiven Lobbying der Versicherungskonzerne.
Im Eiltempo verabschiedete das Parlament im März ein Gesetz, welches erlauben soll, Sozialversicherte verstärkt zu überwachen, zum Beispiel auch mit Drohnen oder GPS-Trackern. Dann
hier hat die israelische Armee, die auch mit Scharfschützen an der Grenze war, vollkommen überreagiert und auch teilweise auf Personen geschossen, die einfach nur mit der palästinensischen Flagge in der Hand gegangen sind oder friedlich auch in dem Gebiet sich aufgehalten haben.
Am Wochenende demonstrierten tausende Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen. Das israelische Militär reagierte mit einem Großaufgebot und tötete 18 Menschen. Und Kritik an der Festnahme des katalanischen Ex-Präsidenten Carles Puigdemont in Deutschland. Das sei kein juristisches, sondern ein politisches Verfahren, kritisiert die Partei Die Linke. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst kommen wir zu den aktuellen Nachrichten des Tages und die hat Salim Staubli für uns auf Lager.
Ab 2035 soll in der Berner Lenggasse wieder ein Tram verkehren. Das berichtet die Tageszeitung Der Bund. Eine Tramlinie sei langfristig die beste Variante, um die steigenden Pendlerzahlen in den Griff zu kriegen, heisst es von Seiten der Berner Verkehrsdirektion. In den kommenden 15 Jahren werden die Passagierzahlen in der Lenggasse um rund 50% zunehmen. Ursache sind vor allem die Expansion der Universität Bern und die immer grösser werdenden Studierendenzahlen. Die Baukosten für eine Tramlinie betragen laut ersten Schätzungen rund 100 Millionen Franken. In Genf befinden sich Angestellte der dänischen Firma ISS Facility Services seit heute Morgen im Streik. Sie sind für die Logistik an der Forschungseinrichtung CERN zuständig. Die Angestellten beklagen sich über schlechte Arbeitsbedingungen und mangelnden Gesundheitsschutz. Oft müssen die Angestellten gefährliche Materialien transportieren. Zudem gibt es Hinweise für Asbestbelastung am Arbeitsplatz. Gespräche mit der Gewerkschaft Unia wurden von der Geschäftsleitung bislang verweigert. Dazu Roman Künzler von der Unia.
Also heute Morgen sind die Beschäftigten des dänischen Multis ISS, welche beim CERN die interne Logistik in Genf machen, in Streik getreten, weil geltende Arbeitsbedingungen nicht eingehalten werden, ältere Arbeitnehmer entlassen wurden. Sie fordern da klare Verbesserungen auch bei der Arbeitssicherheit. Sie haben zum Beispiel von der SUVA eine Untersuchung wegen Asbestgefahr eingefordert. Sie sind jetzt in den Streik getreten. Im Moment befinden sie sich in Arbeitsgruppen, wo sie den Forderungskatalog konkret ausarbeiten. Und der Streik wurde notwendig, weil der Arbeitgeber, obwohl schon seit einem Monat versucht wurde, Verhandlungen aufzunehmen, nicht mal auf die Briefe der Gewerkschaft und der Belegschaft der Unia geantwortet hat.
Mit dem heutigen Streik fordern die Angestellten gemeinsam mit der Unia, dass die ISS-Firmenleitung unverzüglich Verhandlungen mit der Gewerkschaft aufnimmt. In Frankreich haben gestern rund die Hälfte aller Bahnangestellten ihre Arbeit niedergelegt. In den nächsten 3 Monaten wollen Bahngewerkschaften mehrere Tage pro Woche streiken. Der Streik richtet sich gegen angekündigte Reformen von Präsident Emmanuel Macron. Die Gewerkschaften werfen Macron vor, das staatliche Bahnunternehmen SNCF privatisieren zu wollen. Aufgrund des Streiks verkehren derzeit kaum Züge zwischen Frankreich und der Schweiz. In Italien beginnen heute die Gespräche zur Regierungsbildung. Bei den Wahlen vor rund einem Monat gab es keinen eindeutigen Sieger, deshalb müssen nun Allianzen gebildet werden. Bereits im Vorhinein kam es dabei zu brisanten Ankündigungen. So schließt etwa die populistische Fünf-Sterne-Bewegung aus, dass sie künftig mit der Forza Italia von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi zusammenarbeiten will. Dies, obwohl beide Parteien einem ähnlichen politischen Spektrum zuzuordnen sind. Nun steht eine mögliche Allianz zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega zur Diskussion. Und damit noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es veränderlich und oft stark bewölkt. Besonders am Alpen-Nordhang muss mit Schauen gerechnet werden. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1200 Meter. Am Nachmittag und am Abend gibt es dann hier und dort vereinzelte Aufhellungen. Dies bei Temperaturen von maximal 12 Grad. Am Freitag dann meist sonnig, mit Föhn wird es wieder milder bei bis zu 17 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Versicherte vermehrt ausspionieren. Das erlaubt ein neues Gesetz, welches im März vom schweizerischen Parlament im Eiltempo durchgewunken wurde. Privatdetektive dürfen Wohnungen observieren und mit richterlichem Beschluss dürfen Versicherungen wie die Suva oder die IV sogar Drohnen und GPS-Tracker einsetzen, um ihre KundInnen zu beschatten. Konkret bedeutet dies, dass private Firmen größere Befugnisse und Möglichkeiten haben als die Polizei im Kampf gegen Terrorismus. Das neue Gesetz zur Überwachung von Sozialversicherten sei ein massiver Eingriff in die Rechtsstaatlichkeit, fand eine Gruppe bestehend aus drei Bürgerinnen und ergriff das Referendum. Eine Gruppe, die bunter gemischt nicht sein könnte. Dimitri Ruschi ist ein 20-jähriger Student aus Bern, Sibylle Berg eine mehrfach ausgezeichnete Autorin, deren Werke in über 30 Sprachen übersetzt wurden, und Philipp Stolkin ist ein Zürcher Rechtsanwalt mit Spezialgebiet Versicherungsrecht. Wie haben die drei denn überhaupt zusammengefunden? Das hat Katrin Hiss Dimitri Ruschi gefragt.
Sibylle Berg und ich waren schon vorher auf Twitter verbunden und hatten ab und zu ein bisschen Kontakt. Und dann hat sie sich bei mir gemeldet, nachdem diese Entscheidung im Parlament gefällt wurde. Und danach hat sie mich gefragt, ja, was kann man dagegen tun, wenn so ein Gesetz im Parlament durchkommt? Wir haben dann Gespräche gesucht mit Organisationen und leider herausfinden müssen, dass keine der Parteien und Organisationen zurzeit plant, das Referendum zu sammeln. Deshalb haben wir entschieden, zusammen mit dem Anwalt Philipp Stolkin, der gleich auch danach dazu kam, weil wir ihn aus den Medien kannten und dann haben wir ihn auch online gefunden, dass wir dieses Referendum gemeinsam ergreifen oder zumindest 5000 Leute suchen, die mit uns zusammen dieses Referendum ergreifen.
Das Parlament hat ja im März das neue Gesetz verabschiedet. Nach diesem dürfen zum Beispiel Privaträume von Versicherten ausspioniert werden. Mit richterlichem Beschluss ist sogar der Einsatz von GPS-Trackern und Drohnen möglich. Gegenüber der Tageswoche sagten Sie, Dimitri Ruschi, es sei klar, dass sich das Parlament von den Versicherungen kaufen ließ. Wie meinen Sie das?
Ja, das Parlament ist eingeknickt vor einem massiven Lobbying der Versicherungskonzerne. Also die SUVA beispielsweise hat noch ein paar Tage bevor das Parlament, der Nationalrat und der Ständerat darüber entschieden haben, hat die SUVA einen Brief rausgelassen an all diese Nationalräte und Parlamentarier, damit diese dann im Sinne der Versicherungen stimmen. Und da wurden wir natürlich alle überrumpelt. Und was wichtig zu sehen ist, die Leute, die von den Versicherungsdetektiven drangenommen werden, das sind diejenigen, die keine Lobby haben.
Jetzt sagen ja BefürworterInnen des neuen Gesetzes, wie zum Beispiel der Zürcher Nationalrat Mauro Tuena, sie argumentieren, dass es Versicherungen möglich sein muss, möglichen Missbrauch nachzugehen. Was entgegnen Sie auf eine solche Aussage?
Also Missbrauch bei Versicherungen zu ahnden ist ganz wichtig. Aber wir haben einen Rechtsstaat, wir haben Gerichte und wir haben eine Polizei. Und diese sollten wir auch nutzen und nicht demokratische Prinzipien wie den Rechtsstaat einfach über Bord werfen und eine Privatpolizei für Versicherungskonzerne aufbauen. Das widerspricht jeglichem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Rechtsstaatlichkeit.
Über eine Online-Plattform haben sie es in nur wenigen Tagen geschafft, über 10.000 Menschen dazu zu motivieren, sich für das Referendum gegen dieses neue Gesetz einzusetzen. Wie soll es nun weitergehen? Was machen Sie mit diesen 10.000 UnterstützerInnen?
Ja, also wir haben ja gesagt, dass wenn 5.000 Leute uns unterstützen und sagen, ja, ich will das Referendum sammeln und ja, ich unterstütze euch bei der Sammlung im Netz und auf der Straße, dann ergreifen wir das Referendum. Jetzt haben wir diese 5.000 verdoppelt. Die Leute waren unglaublich aktiv, online, aber auch im echten Leben sozusagen, haben sie Leute überzeugt und sie dazu mobilisiert, da mitzumachen. Und jetzt ist es an uns, das Versprechen einzulösen und dieses Referendum zu lancieren.
Morgen um 21:45 veranstalten Sie auf dem Waisenhausplatz eine Kick-Off-Aktion, um dem Referendum den nötigen Anschub zu geben. Was erwartet denn Besucherinnen und Besucher da bei diesem Event?
Also wir laden natürlich alle dazu ein, alle Unterstützenden, aber auch alle anderen, die irgendwie wissen wollen, wer steckt denn dahinter, wer steckt hinter diesem Referendum. 10.000 Leute werden heute noch eine Einladung kriegen, wissen, dass sie morgen dabei sein sollten. Um 10.15 Uhr startet es und wir werden mit einer kleinen, aber bildstarken Aktion zeigen, dass wir jetzt starten, dass wir jetzt auf die Straße gehen, um gegen Versicherungsdetektive vorzugehen und das Referendum zustande bringen.
Das sagt Dimitri Ruschi. Er hat gemeinsam mit der Schriftstellerin Sibylle Berg und dem Juristen Philipp Stolkin eine Aktion gestartet, um das Referendum zu ergreifen gegen das neue Gesetz zur Überwachung von Sozialversicherten. Morgen Donnerstag findet um 10.15 Uhr auf dem Waisenhausplatz eine Kick-Off-Veranstaltung statt. Bis am 5. Juli müssen 50.000 Unterschriften beisammen sein, damit das Referendum zustande kommt.
Rabe-Info.
Später in der Sendung blicken wir nach Deutschland, genauer nach Berlin. Dort tagt tagsüber der Bundestag. Des Nachts regieren Beat und Bassdrum, die Metropole. Keiner weiß das besser als das Berliner Elektropop-Duo Zweiraumwohnung. Bassdrum,
du bist der Bass. Ich bin die Bassdrum, du bist der Bass. Bei 30 Hertz spür ich den Schmerz, der uns verbindet. Du bist das Lied, ich bin der Beat, der niemals endet. Was immer sei, Berlin bleibt frei. Looking for a man. Ich bin die Bassdrum, du bist der Bass. All right now. Hey, dann, 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 dann.
Rabe Info.
Für Israel war es eine nötige Selbstverteidigung, für viele andere jedoch ein Massaker an der Zivilbevölkerung. Am Wochenende demonstrierten tausende Menschen im Gazastreifen an der Grenze zu Israel. Sie forderten ein Recht auf Rückkehr in die Gebiete, von welchen sie seit der Gründung Israels vor nunmehr 70 Jahren vertrieben wurden. Israel reagierte mit massiver Gewalt auf die Proteste. 18 Menschen wurden erschossen, über 1000 Palästinenser und Palästinenserinnen verletzt. Katrin Hiss sprach mit Wolfgang Bündner von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Diese war bei den Demonstrationen in Israel vor Ort. Auslöser für die Proteste seien Feierlichkeiten zu einem Gedenktag gewesen, sagt Wolfgang Bündner.
Die Auslöser für die Proteste im Gazastreifen war der Tag des Bodens, an den immer am 30. März gedacht wird und an dem die Palästinenser daran erinnern, dass arabischer Boden enteignet worden ist. Und das wurde dann als Anlass genutzt, um zu demonstrieren gegen den aktuellen Besatzungsstatus in Gaza und auch gegen die israelische Regierung.
Jetzt kam es ja bei diesen Protesten am Gazastreifen zu mindestens 18 Toten und zu mehr als 1400 Verletzten. Sie von Human Rights Watch sagen, dass die Demonstrierenden keine unmittelbare Gefahr darstellten für die israelische Armee, die da an der Grenze aufgestellt wurde. Können Sie uns genauer erläutern, was genau da passiert ist?
Das ist richtig. Wir denken, dass die israelische Armee unverhältnismäßig hart reagiert hat und dass die Todesschüsse an der Grenze vollkommen ungerechtfertigt sind und gegen internationales Recht verstoßen. Es war natürlich so, dass es Demonstrationen an dem Grenzzaun gab, dass dort auch Reifen verbrannt wurden und auch Steine geworfen wurden. Allerdings konnten wir nicht feststellen und auch nicht dokumentieren, dass die Demonstranten selbst Waffen eingesetzt haben. Und das wurde ja auch von den Israelis behauptet. Also hier hat die israelische Armee, die auch mit Scharfschützen an der Grenze war, vollkommen überreagiert und auch teilweise auf Personen geschossen, die einfach nur mit der palästinensischen Flagge in der Hand gegangen sind oder friedlich auch in dem Gebiet sich aufgehalten haben.
Nach diesen tödlichen Zwischenfällen hat der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres eine unabhängige Untersuchung gefordert. Israel lehnte aber eine solche ab. Ist das diese Forderung damit vom Tisch?
Also das wünschen wir uns natürlich auch, dass es eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle jetzt in Gazastreifen gibt. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass die israelische Regierung nie darauf eingeht oder fast nie darauf eingeht und dass es eben weitgehend zu Straflosigkeit für dieses Vorgehen der israelischen Soldaten auch in vielen anderen Fällen gekommen ist und auch immer wieder kommt. Deshalb denken wir, ist es wichtig, dass der Internationale Strafgerichtshof hier eintritt und dass er jetzt auch tatsächlich Untersuchungen zu der Situation in Palästina durchführt. Bisher finden lediglich Voruntersuchungen statt, aber wir denken, es ist wichtig, dass der Strafgerichtshof hier mehr tut und sowohl die Verbrechen auf israelischer Seite in den besetzten Gebieten untersucht, aber natürlich auch die Verbrechen, die von der Hamas begangen worden sind, wie der willkürliche Beschuss von zivilen Gebieten. Also es ist jetzt wirklich wichtig, dass der Strafgerichtshof hier seine Verantwortung übernimmt und die Situation in den besetzten Gebieten untersucht.
Wir haben bis dahin vor allem über offizielle Behörden oder Stellen gesprochen. Wissen Sie aber etwas über die allgemeine Stimmung in Israel? Also wie berichten die lokalen Medien zum Beispiel über die Vorfälle am Gazastreifen?
Na, das ist natürlich unterschiedlich. Es gibt schon auch Nichtregierungsorganisationen, die das Vorgehen der israelischen Truppen kritisieren. Allerdings insgesamt spiegelt sich natürlich in den Medien auch die offizielle Version wider, die von dem Generalstabschef vertreten worden ist, die auch von dem Sprecher von Benjamin Netanyahu vertreten worden ist, die auch der Verteidigungsminister vertritt, dass also diese Gewalt gerechtfertigt ist und dass dies notwendig ist, um die Sicherheit Israels zu garantieren.
Die Situation scheint sich also zuzuspitzen und bis Mitte Mai sind Demonstrationen von Seiten der Palästinenserinnen und Palästinenser angekündigt. Dann feiert Israel seinen 70. Geburtstag. Erwarten uns also gewalttätige Wochen oder gab es irgendwelche Schritte zum Zeichen der Deeskalation, sei es jetzt von Seiten von Israel oder von den Palästinensern?
Das ist natürlich sehr schwierig zu sagen, aber die Situation in Gaza, im Gazastreifen, ist so verzweifelt und so katastrophal, dass man befürchten muss, dass die Gewalt weitergeht. Es ist so, dass der Gazastreifen praktisch vollkommen abgeschnitten ist von der Außenwelt. Es ist fast unmöglich, außerhalb des Gazastreifens zu reisen, wenn man dort lebt. Der Zugang zu Waren des alltäglichen Gebrauchs, auch zu Baustoffen, ist äußerst schwierig. Der wird ganz restriktiv kontrolliert von den Israelis. Das gleiche gilt auch für die Exporte in andere Gebiete von Waren und Gütern. Das heißt, die Situation in Gazastreifen ist so katastrophal und so verzweifelt, dass wirklich die Gefahr besteht, dass es zu mehr Gewalt kommt und dass in den nächsten Tagen und Wochen bis zum 15. Mai eine Eskalation stattfindet.
Das sagt Wolfgang Büttner von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Mehr Informationen zum Thema gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch oder auf hrw.org.
Rabe Info.
Geht es nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Schleswig-Holstein, wird Kataloniens Ex-Präsident Carles Puigdemont schon bald nach Spanien ausgeliefert. Gestern gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie den europäischen Haftbefehl aus Spanien als zulässig erachte. Jan Kettmann von Radio Dreieckland sprach mit Andrei Hunko, dem europapolitischen Sprecher der Bundestagspartei Die Linke. Diese kritisiert die Festnahme und mögliche Auslieferung Puigdemonts scharf. Deutschland arbeite offenbar enger mit Spanien zusammen, als dies andere europäische Länder tun würden, sagt Andrei Hunko.
Es ist ja so, dass Carles Puigdemont in mehreren europäischen Staaten unbehelligt geblieben ist, insbesondere in Belgien, wo er sich monatelang aufgehalten hat. Da gab es auch einen europäischen Haftbefehl, aber der wurde nicht vollstreckt. Und schließlich auch in Finnland und Dänemark nicht. Also es musste nicht sein. Es gibt hier offenbar eine ganz enge Kooperation zwischen den spanischen und deutschen Behörden. Und hier hat der Zugriff dann stattgefunden.
Sie haben die Festnahme eine Schande genannt. Ja. Können Sie das erläutern?
Naja, ich meine, Carles Puigdemont war katalanischer Präsident gewählt. Bei den Neuwahlen haben seine Unterstützer erneut eine Mehrheit bekommen. Er hat also nur deshalb nicht den formalen Präsidentenstatus, weil er nicht nach Spanien einreisen konnte, weil ihm dort 30 Jahre Haft wegen Rebellion drohen. Dass er ausgerechnet dann in Deutschland verhaftet wird, das empfinde ich schon als Schande.
Nun gibt es ja um diesen Rebellionsparagrafen eine Diskussion, wie weit er dem Hochverrat entspricht. Also erstmal ist die Frage, ob das deutsche Gericht überhaupt prüfen dürfen. Und das Zweite ist, Spanien kann ja einfach auch wegen der behaupteten Veruntreuung öffentlicher Gelder die Auslieferung fordern.
Also Grundlage ist ja der europäische Haftbefehl. In dem europäischen Haftbefehl werden 32 Straftatbestände genannt, nach denen ausgeliefert werden muss. Weder Rebellion noch Hochverrat noch Veruntreuung von Geldern gehört zu diesen 32 Straftatbeständen. Dann gibt es eine weitere Konstruktion, dass gesagt wird, wenn er wegen eines Deliktes festgenommen wurde, das auch in dem festnehmenden Staat eine Straftat ist, dann kann ausgeliefert werden. So, und da werden jetzt Hilfskonstruktionen bemüht. Zum einen versucht man Hochverrat und Rebellion gleichzusetzen. Das ist aber meines Erachtens etwas anderes. Und beides setzt Gewalt voraus. Und das ist völlig offensichtlich, dass Puigdemont keinerlei Gewalt angewandt hat. Und deswegen wird jetzt sozusagen die Konstruktion Veruntreuung von Geldern verwendet. Da geht es darum, dass er, wie ja auch im Wahlkampf für die letzte Legislaturperiode versprochen, dass sein Amt auch nutzt, um eine Volksbefragung, ein Referendum durchzuführen über die Unabhängigkeit. Und das hat er gemacht. Und da sind natürlich öffentliche Gelder eingesetzt worden. Natürlich ist Veruntreuung von Geldern auch in Deutschland strafbar. Aber mir erscheint das alles sehr, sehr konstruiert. Und wenn es eine politische Verfolgung droht in dem auszuliefernden Land, da dann sieht auch der europäische Haftbefehl nicht vor, dass ausgeliefert werden muss. Und aus meiner Sicht ist es hier ganz offensichtlich, dass ihm politische Verfolgung droht. Deshalb ist es am Ende auch in Deutschland eine politische Entscheidung, ob er ausgeliefert wird und nicht nur eine juristische Entscheidung.
Sie haben ja den politischen Aspekt angesprochen, dass es... Nun tut ja die Bundesregierung so, als sei das eine rein formal juristische Geschichte, die sie nichts angeht.
Ist es eben nicht. Deswegen hat auch die Süddeutsche zu Recht meines Erachtens vom ersten politischen Gefangenen in Deutschland gesprochen. Die Bundesregierung versteckt sich gegenwärtig hinter den formal juristischen Aspekten, um sozusagen eine eigene Positionierung zu vermeiden. Und das entspricht leider der bisherigen Spanien-Politik der Bundesregierung, die immer auf die rechtesten Kräfte auch in Madrid gesetzt hat. Am 1. Oktober zum Beispiel, als das Referendum stattfindet in Katalonien und wo es diese massive Polizeigewalt gab, der Guardia Civil mit über 800 Verletzten. Dort gab es international viele Proteste und Verurteilungen dieser Polizeigewalt. Nicht so bei der Bundesregierung. Sie hat sich da voll hinter Rajoy gestellt und hält diese Linie bis heute durch.
Soweit Andrei Hunko, europapolitische Sprecher der Partei Die Linke im Bundestag. Nach dem Entscheid der Staatsanwaltschaft Schleswig-Holstein müssen nun weitere Instanzen das Auslieferungsgesuch prüfen. Legt Puigdemont selber Beschwerde ein, kann der Fall bis vors deutsche Bundesverfassungsgericht gelangen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 4. April. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Das nächste Info gibt es dann morgen Donnerstag, dann mit einem Beitrag zur Entwicklung von Drohnen und außerdem machen wir einen Abstecher in die farbenfrohe psychedelische Welt von LSD, welches dieses Jahr den 75. Geburtstag feiert. Beigetragen zu dieser Sendung haben Kathrin Hiss und Salim Staubli. Hier geht's jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Subkutan. Neben mir Zita, guten Morgen. Zita, was steht bei euch auf dem Programm?
Guten Morgen. Bei uns geht's heute um das Kreativasyl, ein Projekt vom Progo, das zum Ziel hat, geflüchteten Kunstschaffenden die Möglichkeit zu bieten, ihre Kunst weiterhin auszuüben. Und wir haben zwei Gäste bei uns im Studio.
Ihr habt es gehört, dranbleiben lohnt sich. Ich verabschiede mich für den Moment, wünsche euch einen schönen Tag. Habt Sorge, bye-bye. Mein Name ist Gisela Feutz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.